Bitte schön, Herr Sauer, wir freuen uns auf Sie im schönen thüringischen.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank nochmal, Karin Hohenstock, für dass ich hier vor der Gesellschaft hier von Wirtschaftern hier sprechen kann über die Spielwarenindustrie der DDR. Vielleicht noch zur Ergänzung der Biografie. Der Wechsel zu Blaho 1977 geschah eigentlich aus meinem Willen heraus, weil das Gebiet der Verfahrensforschung in Pflasterwerke Sonneberg war mehr oder weniger wirtschaftspolitischer Inhalt. Ein Sediment in diesem Betriebsteil, ein Sediment in dieses Betriebsteil, Duroplaste hier, Thermoplaste hier. Dieses Kombinat ging ja von der Rhön in Geisau bis nach Oederon in Sachsen. Und dort war eben die Verfahrensforschung mehr oder weniger Wirtschaftspolitik. Interessant ist die Geschichte für mich gewesen, als ich dort als Haupttechnologe angefangen habe, nachdem 1975 sieben kleinere Holzspielzeugbetriebe, die 72 verstaatlicht worden sind, zu Blaho gekommen sind. Und wir hatten dann etwa 1000 Beschäftigte bei Blaho. Blaho entsteht ja aus Plast und Holz. Also wir hatten neben Holz hatten wir auch also Plastspielwaren, Neudeutsch Kunststoff, Spielwaren im Programm. Die Kunststoffe waren die Leistungsbringer und das Holz war der NSW-Exportbringer. So ähnlich. Wird das aufgeteilt. Mhm. So. Und als ich dort angefangen habe, habe ich festgestellt, dass die Arbeitsbedingungen in den kleinen Privatbetrieben natürlich furchtbar waren. Das heißt also, in einem Betrieb hatte der ehemalige Eigentümer die Toilettentüren 60 cm abgesägt, damit er sieht, wie die Arbeiter die Notdurft vollbracht haben. So, solche Verhältnisse waren das damals. Sie dürfen die Spielwarenindustrie nicht mit einem anderen hochdotierten Industriezweig vergleichen. Es waren also primitive Lösungen, Maschinentechnik aus dem Vorn Krieg. Und die haben wir dann 1975 im Rahmen des ersten Spielzeugdokuments, dazu komme ich noch dazu, haben wir dann diese Privatbetriebe in die größeren Spielwarenbetriebe überführt. Das war nicht nur bei Blaho so, das war auch in anderen Betrieben, vor allem auch bei Werdenau, auch bei Puppenfabrik in Waldershausen, bei dir. Überall sind also Betriebe aus den Bezirkswirtschaftsräten, die noch schon VEB waren, oder auch Privatbetriebe zu den größeren Betrieben gekommen. Ziel war, mehr Spielwaren zu produzieren für die Versorgung der Bevölkerung und für den Export. Und bei Blaho habe ich Ende 1978 stand der Rohbau von 6000 Quadratmeter für eine sogenannte Exportlagerhalle. Und ich war zum 1.1.1978 zum Direktor Technik berufen worden und habe nur dieses Grauen gesehen, wie die Leute dort arbeiten. Ich habe das ein bisschen drastisch ausgedrückt gegenüber dem Betriebsdirektor, der Dr. Zimmermann war das damals, dann gegenüber dem General, dem Rudolf Stolzer. Und bis zum ersten Bezirksdelegierten, zum Albrecht, habe ich mich beschwert, warum sollen die Kartons beste Bedingungen bekommen und die Arbeiter arbeiten in Waschküchen. Und es hat tatsächlich gefruchtet, die Halle wurde umgeswitcht. Das heißt also, aus der Exportlagerhalle wurde eine Fertigungshalle als Projekt Konzentration der Holzspielzeugfertigung in Steinach. Dann die Reaktion auch vom Stolzer. Natürlich musste ich das natürlich selbst realisieren, weil er mich zum 1.1.80 zum Betriebsdirektor berufen hat. Und das fast ohne Bilanzen in der Ausrüstungstechnik. Wir haben also dort ein Investitionskollektiv gegründet und haben dort mit viel Beziehungen, Vitamin B, diese Bilanzen doch irgendwie beschafft. Meistens über das Gesetzblatt 35 aus 1975 haben wir die Betriebe bezahlt.
Das heißt, was heißt das für Menschen, die das keine Ahnung davon haben?
Das Gesetzblatt 35, 75 war also, dass wir aus den aus dem Gewinn bestimmte Mittel abzweigen konnten und konnten die Leute, die außerhalb der Arbeitszeit für Investitionen oder Rationalisierung oder auch Rekonstruktionen gearbeitet haben, bezahlen konnten. Mhm. 5 Mark die Stunde. Natürlich, für 5 Mark hat kaum einer gearbeitet, damals schon. Natürlich sind die Leute gut bezahlt worden. Das wusste aber der Rudolf Stolze und hat mir dort freie Hand gelassen. Das heißt also, das war mehr oder weniger illegal oder Schwarzbau, ohne Plan, Kennziffern und ohne Bilanzen.
So. Aber das Material haben sie da ja noch nicht gehabt.
Die hatten das Geld gehabt, aber wir mussten die Bilanzen verschaffen.
Ja.
Das Geld haben wir gehabt, durch das Kombinat haben wir uns unterstützt und auch dann, also VVB damals noch, Entschuldigung. Wir hatten dann die Möglichkeit, Betriebe wie zum Beispiel die technische Gebäudeausrüstung Karl-Marx-Stadt hat die gesamten Innenlüftung und die Heizungstechnik gemacht im Innern. Mhm. Der VRB Heizungsanlagenbau Sonnenberg hat eine Lok, die wir abgebaut hatten in Kamenau, nach Steinach produziert und hat die Heizung dort eingebunden. Also Heizprovisorium. Das hat alles funktioniert und am 7. Oktober 1972 ist diese Halle der Bestimmung übergeben worden. Natürlich hat der damalige Wirtschaftssekretär von der Bezirksleitung auch die Schere bekommen für die Eröffnung der Halle. So, und wir hatten dort dann zwar den gesamten technologischen Fluss, U-förmig, ebenerdig, so wie er modern war. Die Lackiererei war in Ordnung gebracht. Wir hatten eine hervorragende Holztrocknung mit 8 Schnellschnitzeltrocknen von Zwengau. Hatten also 1500 Kubikmeter Holz im Jahr verarbeitet dort in dieser Fertigung. Aber in der Halle standen alte Maschinen aus den alten Betriebsteilen. So, und da war natürlich von der Produktivität nicht viel zu machen, Arbeitsproduktivität. Also mussten wir versuchen, dort die vielen Leute, die gekommen waren, um diese neue Fertigung zu sehen, Jarowinski, Halbritter, wer war noch alles da, dann der für Umweltschutz, der Reichelt, dann unser Minister, Dr. Udo Dieter Wanger, und die haben immer wieder bekniet, wir brauchen moderne Maschinen, wir bekommen Brauchmaschinen. Unser Glück war natürlich, oder unser Können, dass wir in dieser Zeit unseren NSW-Export im Jahr ungefähr 8% gesteigert haben und natürlich auch die Arbeitsproduktivität mit der neuen Einrichtung. Und es wurde tatsächlich, wir wurden gehört dort und wir haben dann Maschinen bekommen, hochproduktive Maschinen. Im SW oder in der DDR waren die nicht zu bekommen, weil durch die RGW-Spezialisierung Holzmaschinen nach Bulgarien und nach Polen verlagert worden sind und die guten Maschinen von Gnohoma Zwengau oder Leipzig, Betriebsteil, die standen nicht mehr zur Verfügung. Profiliere zum Beispiel, wo man Längsprofile herstellt. Und wir haben dann Maschinen aus dem Westen bekommen, Hochleistungskombinationen für den Grobzuschnitt, dann Hochleistungsprofilierer, Drehautomaten, Schleifautomaten. Und 1985, als ich dann von diesem Betrieb mit Parteiauftrag wegkommandiert war, sage ich noch was dazu, die erste CNC-8-Spindel, Spindelfräsmaschine von Reichenbach aus Coburg. Den Vertrag habe ich in Moskau abgeschlossen, zu Lefter Schmasch, das war so ein großer Holzspielzeugmesser. Und wir haben dann noch 87.2. noch bekommen. Dort konnten also auf der Maschine innerhalb auf 4 Spindeln sind praktisch die Teile gefräst worden und auf den anderen 4 Spindeln ist praktisch gewechselt worden mit Vakuumaufspannung. Ja, die Produktivität haben wir dann praktisch um mehr als 600% gesteigert gegenüber das Handfräsen. Dann war noch geplant für 1987 2 Deach-In Farbspitzroboter von die Wilbis. Die sind auch geliefert worden, sind dann auch haben auch dann die Grundierung und die Lackierung von den Holzspielwaren durchgeführt. Damit ist natürlich Blau, das ist meine persönliche Einschätzung, nachdem ich 1990 noch in freundlichen, will ich mal so formulieren, freundlichen Arbeitsgruppen mit der westdeutschen Spielzeugindustrie, mit der österreichischen und auch in Frankreich, auch durch die Suche nach Investoren, diese, ich will mich gelinde ausdrücken, Buden gesehen habe, hatten wir meines Erachtens 1990 Blau die beste Holzspielzeugfertigung in Europa. Dazu muss ich das sagen noch, dass in Grünhainichen, in Erzgebirge, der technische Direktor dort ähnlich auf unseren Zug mit aufgesprungen hat und hat diesen Betriebsteil, der heute noch existiert, auch so ausgerüstet. Das heißt also, wir hatten zwei moderne Holzspielzeugbetriebe in der DDR gehabt. Einmal bei Plau, der Vosswiese war praktisch ein Fußballplatz früher mal, und dann in Grünhainichen bei Vero. Wir haben also uns dann auch kontaktiert, was ist für uns gut, was ist schlecht, auch von der technischen Ausstattung der Maschinen. Ich war 1978, das haben Sie nicht gesagt, auch Berater der Spielwarenindustrie von Ravema K. Markstadt und den AHB WMW Export Import für den Bau einer Spielzeugfirma im Irak. Wir hatten dort die Tenderausschreibung gewonnen, die DDR, und dort sollte ein Spielzeugbetrieb mit vier Sortimenten, Holz, Puppen, Plüsch und Kunststoffspielzeug für 110 Millionen US-Dollar errichtet werden. Leider kam dann der Iran-Krieg dazu und da war das Projekt wieder gestorben. Gleiches 1980 in Syrien. Dort hatten wir auch ein Tender, hatte sich die DDR am Tender beteiligt. Und ich war auch wieder Berater. Ich war viele Male in Syrien damals, in Aleppo, 50% privat wollte der machen, den Bau. Und die DDR sollte als Generalauftragnehmer für die Ausrüstung, für die Technologien und die Werkzeuge. Wir haben aber den Tender leider nicht gewonnen. Es war aber damals schon sehr aufreibend, was heute in Syrien los ist, war damals gang und gäbe. Wir sind durch Stadtviertel gefahren, die waren zerbombt und haben noch die Ruinen geraucht, aber das stand eben nicht in Zeitungen und nicht im Fernsehen. Also bloß, dass ich das mal so darstelle. Ich hatte mir dann bei Blau ein schönes Nest gebaut mit den modernen Maschinen und da kam dann Stolz auf mich zu, du musst Bigo retten. Der VfB Bigo war der Skandalbetrieb eigentlich in der ganzen DDR geworden. In fünf Jahren neue Betriebsdirektoren, zahlreiche Fachtiere zu verschließen, Qualität am Boden, die Planerfüllung am Boden. So. Deshalb wollte ich das nicht machen, schönes Nest in Steinach bei Blau, und ich sollte zu diesem Skandalbetrieb kommen. So, und da hat mich dann der erste Kreissekretär gesagt, du gehst jetzt zu Bigo mit Parteiauftrag. Und wenn ich den hier befolgt hätte, kann man ja ahnen, was mit mir geschehen wäre. Hätte ich ja keine Zukunft bekommen. So, ich trat natürlich mit viel Wut im Bauch an. Und am ersten Tag kehrte ich wirklich mit den eisernen Besen dort diese Unzulänglichkeiten aus. Bereits Mitte September, 9. habe ich angefangen. Mitte September habe ich drei Leute von der Qualitätskontrolle fristlos entlassen, darunter zwei Genossen. Da hat mich der erste Kreissekretär zitiert und meinte, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich gesagt, die oder ich. Aber ich blieb. So, wir sind also entlassen worden. Und dann habe ich noch die Kaffeepause, die ungesetzliche Nachmittags in einem 1000 Quadratmeter großen Speisesaal bei Bigo, Riesenbetrieb, 1600 Beschäftigte, abgeschafft. Natürlich auch gegen der Betriebsgewerkschaftsleitung, aber ich hatte das Glück, dass die Anschlusszüge nach Norden und ins Hinterland eine Viertelstunde Kaffeepause nicht hergegeben haben. Umfrage bei der Belegschaft, 86% waren dagegen, gegen die Kaffeepause. Die Züge sind also so gefahren, weil ein großes Einzugsgebiet zu einem Berg war ja hochindustrialisiert, so ein Berg.
Ja.
Heute ist
ja
nicht mehr viel los dort.
Nee.
So, und die Züge sind so gefahren, dass man eine Viertelstunde Kaffeepause nicht machen konnte. Die sind früh so gefahren und auch so.
Also eine Viertelstunde. Aber die hätte ausgearbeitet werden müssen, die Viertelstunde Kaffeepause.
Naja, wir hätten dann eine Pause eingeführt.
Ja.
Und die BGL hat dann eine Umfrage gestartet und da waren eben 86% dagegen, gegen die Kaffeepause, weil sie die Züge nicht mehr bekommen
haben.
Ja. Das wusste ich natürlich vorher. Das haben wir die Umfrage zugestimmt. So. Das war alles. Ich bin mit Dupfinger gearbeitet. So, Bigo wurde dann am 7. Oktober 1987 wettbewerbssicher im Kombinat. Wir hatten 85 bis 88 einen NSW. Zuwachs von 83% zu BB, muss ich sagen, nicht zu Faludermarkt. Wir hatten die 8%, wo ich bei Blau gesagt habe, das war zu Faludermarkt. Also es war höherwertig, die 8%.
BB heißt?
Betriebsbestand.
Was?
Betriebspreis.
Betriebspreis. Oh.
Und die Warenproduktion konnten wir auf 122% steigern, allerdings mit dem niedrigen Niveau 1985. Mhm. Weil ja dort, das war ja chaotisch. Wir haben ja am 1.9. hatten wir zeitabhängige Planrückstände von 12 Millionen gehabt. Am 1.8. Dazu wurden zahlreiche neue Erzeugnisse eingeführt bei Biggo, neue Generation von Modelleisenbahnen. Eins habe ich mitgebracht, die Saxonia-Zug als Beispiel, der ist dann 1988. 150 Jahre erste deutsche Ferneisenbahn ist der herausgegeben worden. Und dann der Babyrutscher, der dort steht. Deshalb habe ich den mitgebracht. Der Babyrutscher war eigentlich wieder der Planerfüller. Das Erzeugnis gab es nicht in Deutschland und 60 cm gab es auch nicht international. Die waren alle 45 und 50 cm lang. Deshalb haben wir 60 cm. Da musste ich mich noch mit dem Designer, mit dem Gerald Fuchs anlegen, weil der unbedingt 50 cm machen wollte. Ich sagte, er muss 60 cm machen, damit wir uns abgrenzen. So, und der hat es dann auch gemacht, hervorragend gemacht, muss ich sagen, diese Entwicklung. Und dort hatten wir dann eine Arbeitsproduktivität in diesem Sortiment von 300.000 D-Mark pro Beschäftigten in dieser Abteilung. Und das war, und wir haben 150.000 Stück produziert im Jahr, im ersten Jahr, kann man sich vorstellen. Wir hatten dann keine Probleme mehr in der Erfüllung der industriellen Warenproduktion zur IAB. Damit natürlich auch Ruhe im Betrieb. Das war ja die wichtigste Kennziffer von der Parteioberin, ne? Am Monatsende oder am Jahresende. Daneben hatten wir große Probleme zu diesem Zeitpunkt bei Biggo mit der Einführung einer neuen Kindernähmaschine Gabriela mit Zickzackstich, Einfaden, Zickzackstich. Dort stimmte die Qualität zwischen der Vorfertigung, die in Sonneberg Oberlind stattfand, mit der Zentrale im Zentrum von Sonneberg nicht überein. Und dort mussten wir natürlich, das war die schwierigste Aufgabe zu diesem Zeitpunkt, diese Qualität erstmal von der Vorfertigung in Ordnung bringen, damit die Passgenauigkeit auch dann am Fließband erreicht worden ist. Wir hatten dann von den technischen, von der Direktionsbereich Technik und Direktionsbereich Forschung und Entwicklung, habe ich jeden Monat drei Tage in die Produktion abgestellt, nicht nur wegen der Planerfüllung, sondern auch mit entsprechenden Protokollen, was sie vor Ort gesehen hatten. Und das ist dann ausgewertet worden, in sogenannten Postberatungen. Jedes einzelne Detail haben wir analysiert und haben einen Fehler nach dem anderen behoben. Wir konnten dann mit 60 Frauen am Fließband. Biggo war ja hochtechnisiert, war ja neben Sekiva Zeitz innerhalb des Kombinates Spielwaren technisch der beste Betrieb überhaupt. So, dort mit Hängeförderer sind die Teile zugeliefert worden, mit Hängeförderer ist das in Fertigungslager gegangen. Fließbandfertigung en gros. Wir hatten da 215.000 Stück Kindernähmaschine Gabriela im Jahr produziert. Mit bessere Qualität, nicht mit bester, sondern mit besserer Qualität. So, dann war wieder Biggo einigermaßen wieder in Ordnung gebracht und dann kamen 16 Kadergespräche mit mir. Ich sollte Generaldirektor vom Kombinat werden. Den Rudolf Stolzer lastet mir an, es war ja Arbeitstier der Rudolf Stolzer und auch von der Belegschaft hoch angesehen. Er konnte also seinen NSW-Export nicht erfüllen, über Jahre hinweg. Hat auch die Wirksamkeit von Wissenschaft und Technik nicht umsetzen können. Ich komme darauf noch mal zu sprechen auf das Problem. Und man hatte ihm deshalb auch die Betriebe Zekiva Zeitz und Kinderfahrzeug Mühlhausen abgenommen. Die sind zum Sportgerätekombinat Neuwert gekommen hier nach Schmalkalden. Oh. So, damit war natürlich die Wertigkeit des Kombinates Spielwaren ruiniert, weil Zekiva Zeitz war Hauptexportbetrieb im Warenkorb 1 mit der Sowjetunion, mit Kinderwaren. Wir haben also im Jahr 300.000 Kinderwaren, 150.000 Kindersportwaren und 150.000 Puppenwaren hergestellt. 150.000 sind jeden Tag, ist ein ganz Zug von Kinderwaren in die Sowjetunion abgegangen. Mit Förderbrücke 1,2 Kilometer lang in ein Fertigwarenlager und dort Gleisanschluss jeden Tag ein ganz Zug Kinderwaren in die Sowjetunion. Bloß erstmal die Verhältnisse, wenn wir da schon wie die waren. In der Industrie. Wir sprechen ja von Industrie. Deshalb wollten sie mich dort als zum General, ich will beide Sachen verurteilen. Ich hatte dann Bedingungen gestellt, dass Zekiwa und Kinderfahrzeug Mühlhausen. Mühlhausen war natürlich noch auch sehr exportträchtig, NSW-exportträchtig. 50% der Fertigung von Mühlhausen ging in das NSW. Beide Betriebe waren sehr hoch, sind auch von Kombinat Spielwaren mit Investitionen bedacht worden, auch vom Ministerium. Und es waren ganz wichtige Betriebe. Zekiwa war zum Beispiel ein Vorzeigebetrieb im Rahmen der Einführung der Robotertechnik. Die ganzen Räder für die Kinderwagen sind alle auf Robotern hergestellt worden. Verschweißt, galvanisiert. Es war also auch ein hochentwickelter Betrieb. Das war der Hauptgrund, warum ich sagte, ich mache das nicht. So, dann kam diese Berufung zum als Nachwuchskader des Ministers. Da habe ich erstmal ein Jahr Ruhe gehabt damit. Mit der Frage General, aber bereits im Spätherbst 88 kam Stolze wieder auf mich zu. Er war dann in die Gespräche eingeweiht. Von den 16 Kadergesprächen wusste er nichts vorher. Ich habe immer gesagt, der zieht den Rudolf Stolze mit ein. Leider ist das nicht geschehen. So, und dann sagte der zweite Kreisiger, der von SED-Kreisleitung Sonnenberg zu mir, du hast ja auch einen Sohn. Und da habe ich dann aufgegeben und habe gesagt, okay, ich komme ins Kombinat als F&E, aber ich mache nie General. So. Was ich dort vorfand, war sehr bescheiden im Bereich Forschung und Entwicklung. Es gab keine strategische Sortimentskonzeption für die einzelnen Betriebe. Jeder macht, was er wollte, teilweise noch Konkurrenz in eigenem Kombinat. Da wurden Erzeugnisse nachgebaut und billiger verkauft, damit der NSW-Export erfüllt wurde. So, es gab keinerlei Koordinierung in den Überleitungskapazitäten zwischen den Betrieben. Und das Institut für Spielzeug mit 88 Hoch- und Fachschulkadern hatte nie seine Leistungsfähigkeit gehabt. Das war praktisch fachlich an den Bereich Direktionsbereich Forschung und Entwicklung angebunden. Was soll ich da tun jetzt in dieser Situation? Ich bin dann Anfang 89 ins Kombinat gekommen als Direktor F&E und habe diese Feststellung gemacht. Ich habe dann versucht, ich konnte auch nicht mehr auskehren, weil dort die Leute, die waren klug und waren gewillt, aber erfolglos. Dann habe ich gesagt, man kann eigentlich nur durch interdisziplinäre Arbeit zwischen den Betrieben hier eine Linie reinbekommen in der strategischen Sortimentskonzeption. Und wir haben dann drei Themen formuliert. Das erste Thema war eine Puppenlinie, Golden Line hieß die, hatten wir so überzeichnet. Dort hatten wir diese Puppen sollten also an das Weltniveau herangeführt werden in der Ausstattung der Erzeugnisse. Wir hatten dann auch mit dem Ministerium Absprachen getroffen, dass wir für kleines Zubehör, Lederschuhe, das Puppenhaar, auch Teile oder aus den NSW importieren konnten. Das war Seltenheit, aber wir hatten die Zusage und haben das dann so gemacht. Und diese Golden Line waren die ersten Erzeugnisse, sollten praktisch auf der Nürnberger Messe, Spielwarenmesse 1990 ausgestellt werden, sind die auch ausgestellt worden. Und die Entwicklung sollte gemeinsam erfolgen, unterschieden in den Größen der Puppen, 36 cm, 50 cm, 65 cm, Königssee, Sonny und Biggi Waldershausen. Dann die zweite Aufgabe war die Schaffung einer neuen Serie von elektromechanischen Küchenspielwaren bei Bigo, bei Plastic Cut in Annaberg-Buchholz, Brandenburg und dem Institut für Spielzeug. Hier sollten LEDs und mikroelektronische Elemente mit eingeführt werden und wir nannten diese Serie Butterfly. Die K1 Muster hier bei der Verteidigung habe ich noch mitgebracht. Das ist eine Küchenmaschine mit vier verschiedenen Anbaugeräten. Ich habe bloß ein Anbaugerät dabei. Das steht mit dort. Und dann die dritte Aufgabe war dann Schaffung einer Puppenmöbelserie aus Plaster, Blaho und Vero zu sammeln. In diesen Betrieben wurden im Jahr 300.000 Puppenmöbel hergestellt, Puppenbetten, Puppenwiegen, Puppenschränke, und wir waren dort an die Grenze der Rationalisierung gekommen in der Holzfertigung. Es musste hier ein technologischer Sprung her. Also durch die automatische Kunststofffertigung auf größeren Maschinen hätten wir dann diese Puppenmöbel von Kunststoff Jahre abgelöst worden. Heute werden sämtliche Puppenmöbel bei Zopfkreation in Röthendal, die größte Puppenfirma noch in Europa, die das herstellt, kommt alles aus China, bei denen die arbeiten mit 26 Betrieben in China zusammen, werden nur noch aus Kunststoff gemacht. Dort ist noch ein Karton, das ist ein Ergebnis meiner Arbeit mit meiner Firma A&O Spielwaren und Kinderspielplatzgeräte. Ich hatte also von 2009 bis 2014 für Zapfkreation Kindermöbel aus China aus Holz, also aus Holzwerkstoffen gemacht. MDF-Platten und lackiert. Dort ist noch ein Muster davon für Baby Bonn und Baby Annabelle, für die beiden Puppen, die beide gemacht haben. Also ich hab praktisch als Alleinkämpfer habe ich die Puppenmöbel in China fertigen lassen, natürlich auch mit dem hohen Risiko einer Verletzung der Qualität. Und in China ist es so, vielleicht darf ich das mal so sagen, wenn es große Stückzahlen sind, findet man in China gute Betriebe, die schon Lizenzen haben des Exports und die auch Qualität machen. Aber wenn die Stückzahlen unter 10.000 sind, dann bekommt man Spielwarenbetriebe und die sind viel schlechter ausgestattet und auch von der Zuverlässigkeit nicht. Und da habe ich dann 2014 gesagt, weil die Stückzahlen dann zurückgegangen sind, weil kontinuierlich die Kunststoffmöbel gefertigt worden sind in China, auch für Zapf, und die Holzspielwaren sind also niedriger geworden, die Hochpreisartikel, Holzartikel, habe ich dann aufgegeben wegen des großen Qualitätsrisikos dort. Man muss ja dort, wenn man den Vertrag abschließt, 30% Vorkasse geben, und wenn free on board, wenn die Ware an Bord geht in Hongkong, muss man den Rest bezahlen. Man hat also die Artikel gar nicht gesehen. Also ich war sehr oft im Flugzeug und habe dort hinten die Qualität abgenommen. So. Damit eben nicht schief geht. Und dann habe ich 2014 gesagt, es kann ja sein, dass du da 6-7 Mal der Rinde fliegst und dann bloß die Qualität urteilst. Ne? Das war einfach zu viel für mich, weil ich ja andere Aufgaben auch noch hatte innerhalb meiner Firma. Das ist vielleicht die Geschichte bis zur Wende. Ich war also dann Forschungsdirektor und die ersten Ergebnisse, Golden Line, standen in Nürnberg, und die Kunden und die Vertreter, wir hatten eine sehr gute Vertreterorganisation gehabt in der ganzen Welt, der AHB Spiel und Sport in Berlin, zwei Vertreter in der BRD, Heinrich Bauer in Nürnberg, dann in Hamburg. Speziell für Autoversand gab es auch einen Vertreter, dann fast in jedem europäischen Land hatten wir gute Vertreter gehabt, und die waren auch sehr, sehr konstruktiv und auch sehr, mit denen haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet. Das waren also Ausländer, aber wir haben mit denen sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben auch teilweise gemeinsam Artikel zusammen entwickelt, vor allen Dingen sehr konstruktiv dort der Heinrich Bauer aus Nürnberg im Holzspielwarenbereich. Hatten wir gemeinsam Artikel entwickelt, und es war eine gute Zusammenarbeit zwischen Ost und West in dieser Zeit, wenn es darum ging, Spielwaren zu entwickeln und dann auch zu verkaufen. Natürlich haben die ordentliches Geld verdient. Ich kann mich noch erinnern, an der Leipziger Messe ging es darum, ihre Provision von 6% auf 4% abzusenken. Das war eine kleine Revolution dort in den Saal. Und dann waren die ganzen Vertreter AHB-anständig, und die wollten alle nichts mehr für die DDR machen damals. Aber die haben dann wieder weitergemacht. Die wollen ja Geld verdienen. So, zur Geschichte des Spielzeuges brauche ich nicht viel zu sagen. Wollte ich eigentlich was zu sagen, nur was Ostdeutschland angeht, wenn es um die industrielle Herstellung geht, Spielwaren. Es gab eigentlich 4 Zentren in Ostdeutschland, die Spielwaren industriell schon im 19. Jahrhundert hergestellt haben. Das war das Meininger Oberland um Sonneberg, das war das Erzgebirge, das war Waldeshausen mit Ottruf zusammen, und es war Brandenburg als Spielzeugstadt des Nordens. Dann gab es natürlich noch in einzelnen Städten einige Hersteller, die industriell viel Spielzeug produziert haben. Dietze in in Leipzig, Näder, in Zeitz, die größte Kinderwagenfabrik der Welt war das. In Bad Kösen Käthe Kruse und in Gehren Heinz und Steinhäuser. Und ab 1945 kam dann noch Chemnitz hinzu, die sowjetische Aktiengesellschaft Kabel. Die haben die ersten Modellbahnen nach dem Vorbild von Twix Nürnberg gebaut. Die waren dann 1950 waren die schon auf der Leipziger Messe, haben zwei Modellbahnsets gebaut, einen Personenzug und einen Güterzug. Dann in Berlin Zeug und Wegwert, später DD-Bahn. Die hat also 1946 einen Spielzeugbetrieb gegründet, der hat erst die Gartenbahn gebaut bis Mitte der 50er und dann ist er dann auf DD umgeschwenkt, auf 1:120 den Maßstab. Und dann auch noch Kamenz, der Haufer, er hat einen Schweißbetrieb in Dresden gehabt und hat auch Forderungen der Gemeinde dort, weil arbeitslose Frauen dort es gab in Kamenz, dort einen Spielzeugbetrieb aufgemacht, Haufer. Der ist dann zum VUB Kamenzer Spielwaren geworden, 1972. Der Totengräber der Spielzeugindustrie damals war der Erste Weltkrieg. Sonneberg war ja Weltspielzeugstadt gewesen, 1910, mit 45 Millionen Reichsmark Export. Nürnberg machte damals noch 25 Millionen Reichsmark. Man kann umrechnen, dass das etliche hunderte Millionen Dollar, Euro heute wären. Und das Erzgebirge lag bei 10 Millionen Reichsmark an Export, vorwiegend in die USA und nach England. Und durch den Krieg sind die ganzen Exporte weggefallen. Es kommt dann noch um 20 zur Scheinblüte der Spielzeugindustrie. Ich beziehe mich bloß auf Ostdeutschland. Durch die Umtauschverhältnisse 1 Dollar 4,2 Billionen Reichsmark Inflation ging natürlich diese Ding, die haben gekauft wie die Weltmeister, man nannte die Dollarhyänen, die Aufkäufer. Aber die Aufträge konnten nicht erfüllt werden. Das heißt also, auch dort war auch dann eine negative Entwicklung für die Spielzeugindustrie in diesen Gegenden. Noch schlimmer hat es die Spielzeugindustrie in Ostdeutschland getroffen durch die Weltwirtschaftskrise. Sonneberg wurde zum Notstandsgebiet in den 30er Jahren. Von 14.000 Spielwarenarbeitern in Sonneberg arbeiteten noch 1.900 in der Spielwarenindustrie im Landkreis. Und mit diesen Bedingungen begann 1945 der Aufbau einer neuen Spielwarenindustrie. Erst in der sowjetischen Besatzungszone und dann ab 1949 in der DDR. Die Voraussetzungen waren nicht gut damals. A, wer brauchte dort Spielzeug? Und B, gab es keine Materialversorgung für diese Spielwaren. Es gab dann einzelne Dinge, die wieder begonnen worden sind. Zum Beispiel die Firma Karl Moritz Breitung in Sonneberg hat wieder Plüschspielwaren hergestellt und Feldspielwaren. Und es kommt das Leben wieder in Gang und es wurde auch wieder Spielzeug produziert. 1960 zählte der Landkreis Sonneberg 11 Produktionsgenossenschaften des Spielzeughandwerks mit 2000 Beschäftigten. Es begannen die goldenen Zeiten der BGHs. Jeder kontrollierte jeden in der Arbeit und in der Qualität, damit am Ende ein ordentlicher Gewinn ausgezahlt werden konnte. Es gab auch Nachteile dieser ganzen BGHs. Die Eigentümer der einzelnen Handwerkerfirmen, das waren ja reine Handwerker, wollten natürlich ihre Fertigungsstätten und ihre Sortimente behalten. Und deshalb konnte man auch die Produktionsstätten in diesem Zeitraum, die im Kreis Sonneberg 464 Stück waren, nicht entscheidend reduzieren. Es kam zu Rückständen auch im Export. Sie haben also den Weg nicht mitgegangen. Grund dafür war natürlich erstens, weil zu diesem Zeitpunkt ein Riesenbedarf an Spielwaren in der DDR existierte und natürlich auch die Innovationsbereitschaft in diesen BGHs nicht so gegeben war, wie damals in den aufstrebenden VUB-Betrieben, die schon erste Exporter auch in das NSW und nicht so wenig gemacht haben in diesem Zeitraum. Es wurden Puppen exportiert, es wurden Holzspielzeug exportiert, es wurden vor allem Plüschspielwaren exportiert. Und 1958 hat dann die DDR-Regierung erkannt, dass das Aufkommen von Spielwaren auch in den Qualitäten nicht ausreicht. Zum gleichen Zeitpunkt fand ja auch der 5. Parteitag statt, in der Form, dass die sozialistischen Produktionsverhältnisse aufgebaut werden sollten. Und dort kam es zum ersten Spielzeugdokument. Unter Leitung von Erich Honecker wurde dann eine Brigade gebildet, die die ganzen Dinge analysiert haben. Und es gab dann ein Programm, was formuliert wurde, ist mit 5 Aufgaben. Erstens war die Durchsetzung von Wissenschaft und Technik. Zweitens der Aufbau und Fertigung von elektromechanischen Spielwaren. Drittens die Verbesserung der Qualität in der Bombenindustrie. Viertens die Steigerung der Qualität und Erhöhung des Exports. Und fünftens die gezielte Qualifizierung der Werktätigen. Dieses Programm wurde in der Spielzeugindustrie öffentlich propagiert und auch diskutiert, bis in die kleinste Einheit hinein. Es kam zu zahlreichen Verpflichtungen der Kollektive, dieses Programm umzusetzen. Dieses erste Spielzeugdokument führte auch zur Gründung von neuen Betrieben und Umwandlung von Betrieben. Es war also so, die Ministerien, die damals damit beauftragt waren, haben auch dieses Dokument ernst genommen und haben auch dann Schlussfolgerungen getroffen und Anweisungen getroffen. So entstand zum Beispiel 1961 der VÖB Bigo Sonneberg. So entstand der Spielzeug Electric Mining, Hersteller von Kleinstmotoren. Der VÖB Spielzeugmechanik Verschwende Getriebe. Der VÖB Prevo Dresden und der VÖB Modellbau und Blastspielwaren in Annaberg-Buchholz, später Plastikat. Für die Privatfirma Zeug und Wegwart wurde in der Storkower Straße hier in Berlin wurde ein neuer Betrieb gebaut für 800 Beschäftigte, für einen Privatbetrieb. Das war Gegenstand des Dokumentes. Er hatte allerdings bloß 1,5% noch private Anteile, beide, die anderen 97% waren staatlich durch den Bau, aber es war noch ein Privatbetrieb. Die Qualifikation der Werktätigen wurde dort zielgerichtet vorangetrieben. Im VÖB Bigo entstand eine zentrale Lehrausbildung für Metallberufe und Elektriker und eine Betriebsakademie für die Ausbildung von Meistern. Die Fachschule für Maschinenbau und Spielzeugformgestaltung in Sonneberg wurde wesentlich erweitert und erste Kinder besuchten Universitäten und Hochschulen in dieser Zeit von den Beschäftigten in der Spielzeugindustrie. Parallel wurden die sozialen und auch die Arbeitsbedingungen verbessert und Ferienobjekte in den schönsten Gegenden der DDR geschaffen. Immens hier in Mecklenburg, wurde ein zentrales Ferienobjekt für die Lehrlinge der VVB Spielwaren gebaut. 1968 bis 1972 wurden in der VVB damals dann Z geleitet, 5 Spielwaren-Kleinkombinate gegründet. Das war der VÖB Sonny, Kombinat VÖB Sonny Sonneberg, der VÖB Kombinat Bigo Sonneberg, der VÖB Kombinat Sekiwa Zeitz, der VÖB Kombinat Vera Olbenhau und der VÖB Kombinat, damals noch Modell- und Blastspielwaren, später Plastikat. Mit insgesamt 23.000 Beschäftigten, mit noch einigen Betrieben dazu. Ich bezeichne diese Phase bis um 1970 die Wertensphase. Der Spielwarenindustrie war zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und ab diesem Zeitpunkt begann die Wachstumsphase. 1972 wurden dann die Privatbetriebe mit staatlicher Beteiligung und BGHs verstaatlicht. Ich habe noch Originaldokumente bei mir liegen von Belegschaften, von Betrieben mit staatlicher Beteiligung und auch von Produktionsgenossenschaften. Die sagen, dieser Schritt war gewollt. Wenn man kann das unterschiedlich werden. Heute sagen die Privatleute, die wirklich ruinöse Betriebsteile hinterlassen hatten, man hat uns enteignet, unser Kapital weggenommen. Die sind ja in gewissem Sinne vergütet worden. Ich stehe auf dem Standpunkt, sie waren eigentlich auch in den 70er Jahren nicht mehr lebensfähig. Mit ihren Ausrüstungen, mit ihren Sortimenten, mit ihren Arbeitsbedingungen und auch mit den technischen Arbeitsbedingungen. Und das ist auch der Nachteil gewesen der Verstaatlichung, weil man die an die ehemaligen K- größeren Spielzeugbetriebe angeschlossen hat. Diese Spielzeugbetriebe mussten riesige Mittel, technische Kapazitäten und Finanzen hineinstecken, um dort erstmal normale Bedingungen zu schaffen. Wo man sagen kann, okay, dort ist auch eine Maschine, ist technisch sicher. Die Heizungen, die Transportbedingungen, dort ging es nur drauf, bergab, treppauf, bergab, die Teile geschaffen, über mehrere Stockwerke. Wir haben dann für die alten Betriebe haben wir dann Übergänge geschaffen, wo dann zumindest diese Produkte in Transportwagen von der Fertigung in die Montage transportiert werden konnten. Ich kann es behaupten, weil ich zu diesem Zeitpunkt Direktor Technik war bei Blahor. Wir haben also zum Beispiel die ehemalige Firma GC Vogel in Steinach, das war die bekannteste Holzspielzeugfirma in dieser Gegend, die hatte auch 1938 ein Diplom für Qualitätsarbeit bei der Weltausstellung in Paris bekommen. Das war also eine sehr gute Holzspielzeugfirma, weltbekannt. Aber die war auch vom ganzen Produktionsfluss, von der Ausstattung und von ihren Möglichkeiten begrenzt. Das war eben Technik aus den 20er, 30er Jahren, aber wir waren ja 50 Jahre weiter. Diese Belegschaften in diesen Betrieben waren natürlich auch sehr überaltet. Ich will mal zwei Zahlen nennen. Wie die 1975 zu uns gekommen sind, zu Blahor, waren 510 Arbeiter in der Holzspielzeugfertigung. Natürlich dazu genommen, die Holzspielzeugarbeiter, die bei Blahor arbeiten, das waren vielleicht 100, also 410 kommen von den Privatbetrieben zu Blahor. Und 1982, innerhalb von 7 Jahren, war diese Belegschaft in der Holzspielzeugfertigung auf 320 geschrumpft durch die Überalterung. Da drin arbeiten Leute mit 75 Jahren noch in der Holzfertigung an Fräsmaschinen, die 18.000 Umdrehungen in der Minute drehen. Oberfräsmaschinen. Also das war es. Und dazu kam natürlich, wir mussten für das Investobjekt, was ich vorhin gesagt habe, wie wir die Konzentration der Holzspielzeugfertigung realisiert hatten, natürlich auch mit diesem Arbeitskräfteschwund rechnen. Wir haben dann rechtzeitig umgesteuert und haben eine eigene Lehrausbildung aufgebaut, aber die konnten es nicht ganz kompensieren. Aber wir haben trotzdem durch die riesige Steigerung der Arbeitsproduktivität keinen Abfall in der Fertigung gehabt, wir haben sogar einen kleinen Zuwachs gehabt bei Holzspielwaren, durch diese Verbesserung in der Fertigung. Es war also ein gegenläufiger Prozess. Weniger Arbeitskräfte. Im Bereich Kunststoff haben wir natürlich die Arbeitskräfte aufgestockt, weil durch die Produktive, da haben auch junge Leute gearbeitet, weil die da auch Geld verdient haben über Schichtarbeit, Mehrschichtarbeit, Siebmaschinenbedienung und so weiter. Haben junge Leute gearbeitet, aber in Holzspielzeug waren kaum junge Leute zu bekommen.
Weil die Arbeitsbedingungen schlechter waren.
Ja, in den privaten Betrieben, dann in den neuen Investobjekt war auch eine schwierige Aufgabe, denn die alten Leute, die wollten sich den Leistungsausdruck in den neuen Betrieben nicht aussetzen. Und da hat einer zu mir gesagt einmal, also wenn ich mir mit meiner Socken, mit den Hausschuhe in meinen Betrieb kann, da die Forstwiese gehe ich nicht. Das war das, die Gegenbewegung wieder. Und da haben sie eben, die waren 73, aufgehört. Renten haben sie auch bekommen. Ja. Also das war eine gegenläufige Bewegung. Wir haben zwar die Produktivität enorm gesteigert, aber wir haben auf der anderen Seite auch Arbeitskräfte verloren, die schon längst Rente bekommen haben. Das war eben so. Und das war auch eine schwierige Aufgabe uns, auch dann den Nachwuchs zu schaffen in der zentralen Lehrausbildung bei uns. Wir haben einen Betrieb dann umgestrickt für die Lehrausbildung und hatten jedes Jahr so 20, 25 Lehrlinge für Facharbeiter für Holzspielzeug ausgebildet. Haben wir dann wieder das Ganze ein bisschen kompensieren können. Diese privaten Betriebe, die 75 zu Blahor gekommen haben, die waren ja dann irgendwie mit in die Leitung einbezogen. Ich hatte persönlich nie Probleme mit den ehemaligen Privateigentümern von diesen Firmen. Ich habe mit denen sehr konstruktiv zusammengearbeitet im VEB Puppenfabrik Königssee und auch im VEB Blüdi Sonneberg wurden die ehemaligen Gesellschafter auch zum Betriebsdirektor berufen. Bei Blahor zum Beispiel waren zwei Eigentümer, waren Fachdirektoren, der eine Materialwirtschaft, der andere Vertrieb und viele Eigentümer waren dann Betriebsteilleiter in ihren eigenen Betriebsteilen. Hat sich also eine gute Zusammenarbeit abgespielt und über die Erzeugnisgruppenarbeit haben ja die auch vorher von den damaligen VVBs profitiert. Sie sind ja mit eingebunden worden in die Kooperationskette der Herstellung von Spielzeug. Sie haben also auch Zulieferungen oder Baugruppen für die VVB-Betriebe geliefert und haben dort natürlich auch Geld verdient, auch die privaten Leute noch. Anders war es bis nach 1990 bei einigen. Die haben sich ja dann von heute auf morgen geändert. Die Gier nach der D-Mark haben die ja dann zu Jähnen gemacht. Gegenüber den ehemaligen VEB-Betrieben und der ehemaligen Leitung. Ihr habt uns enteignet und jetzt enteignen wir euch. Das war so das Lob. Ich meine, das war schon eine schwierige Zeit in so einem kleinen Ort, dass einige dann wirklich gegen die früheren Leiter, die ja meistens auch Mitglieder der Partei SED waren, auch geschossen haben. Deshalb war es verwunderlich, dass eines Tages in meinem Wohnhaus drei Mitarbeiter von Blau standen, von der DSU, das war der radikalste Anhänger von der CSU, die stark unterstützt wurden von auch der CSU in Südthüringen. Und die haben ja dann in der Kirche gesagt, in der Kirche, es gibt nicht genug Strick in Steine, um die SED-Leute aufzuhängen. Bloß, das ist also authentisch, was ich hier sage. Ja. Da habe ich gesagt, was wollt ihr denn hier bei mir? Was wollt ihr denn hier bei mir? Ich müsste doch eigentlich schon längst hängen. Ich war ja auch bis November Mitglied der SED. Und war auch wie der Kreisarzt oder der Betriebsdirektor von Sternradio Sonneberg auch Mitglied der Kreisleitung der SED. So, da waren die bei mir im Betrieb und die sagen, du musst wieder unseren Betriebsdirektor machen. Da habe ich gesagt, warum denn? Wer hat euch legitimiert, die Belegschaft? Der Hintergrund war natürlich, die hatten Angst um ihre Arbeitsplätze. Weil sie den Betriebsdirektor fortgejagt hatten. Der Absatzdirektor hat seinen Betrieb wieder genommen. Marolin-Plastik. So, und die Absatzleiterin war auch verschwunden. Keine kannte mehr die westdeutschen Kunden oder die westlichen Kunden und die Vertreter. Und ich kannte die aber. Das wussten die, weil ich ja zeitlang bei Blau gearbeitet hatte. Und da haben die dann übers Wochenende haben die eine Unterschriftensammlung gemacht und haben die den Beauftragten damals schon, nicht mehr den Rudolf Stölzer, das war im Mai 1990, das war Direktor für Organisation Datenverarbeitung, der war der Beauftragte von der Treuhandanstalt, vorgelegt, ich muss wieder Betriebsdirektor werden. Ich konnte den Herrn Enes, also den war ja Kollege, der Enes, Klaus Enes hieß der, hat er zu mir gesagt, wer sonst will Blau retten? Wir wussten ja alles, was mit den Betrieben geschieht. Und was wir damals eingeschätzt hatten, ist er eingetreten. Wir wussten allerdings nicht, dass die Treuhandanstalt und die Bundesrepublik so engstirnig ist und so dumm reagiert auf gewachsene Industriestrukturen in der DDR. Aber wir wussten schon, was passiert. Und ich hab dann mir überlegt, was machst du? Ich hatte zwischenzeitlich einen Arbeitsvertrag mit Carrera Autorennbahn in Fürth. Der Herr Hesse hat gesagt, du kommst zu mir. Mit denen hatte ich ja einen Auftrag beim Rudolf Stölzer hier, beim Kombinat, den Gestattungsvertrag mit Prevo Dresden abzuschließen. Der wollte ja 20 Millionen Autorennbahnen in Dresden bauen. Das war ja der 89 Gespräch. Also 20 Millionen D-Mark sollten Autorennbahnen von Carrera in Dresden gebaut werden und damit wollte er den Ostblock erschließen. Das war ein kluger Mann, der ja auch weiterdenken konnte. Also politisch völlig neutral, aber er hat eben wirtschaftlich gedacht damals. Er will den Ostblock erschließen und wollte dann Dresdens als Fertigungsinsel für den Ostblock von seinen Autorennbahnen aufbauen. Und ich sollte dann zu Carrera kommen. Ich habe aber dazu sausen lassen, und habe dann die Aufgabe bei Blau angetreten. Noch als Betriebsdirektor. Ich bin noch als Betriebsdirektor berufen worden und die Firma ist dann am 29.06. in die Kapitalgesellschaft umgewandelt worden. Damals noch im Haus des Außenministeriums. Ich glaube, unter den Linden war das. In einem hässlichen Saal, noch auf Ormipapier. Ich kannte dort Leute noch aus den Ministerien für Bezirksleitung und Lebensmittelindustrie, die dort auch tätig waren. Windrich, weiß nicht, ob der Koschella da war, die haben ja dort auch noch teilweise mit in der Paritätischen Treuhandanstalt gearbeitet.
Koschella und auch Hornhof.
Hornhof, Windrich, Windrich, der hat dann Selbstmord begangen.
Ja, Vogel.
Ja, die waren dann in der Treuhandanstalt auch. Die haben, aber wieder ist dann das umgewandelt worden auf Geschichte. So, vielleicht noch ein Wort zum zweiten Spielzeugdokument. Das zweite Spielzeugdokument.
Kurz, das kommt dann noch ein
bisschen. Kurz noch. Ja, nur kurz. Das wurde 1983 verabschiedet auf der Grundlage des Beschlusses des Zentralkomitees. Man hatte dort nochmal aufgelistet, was seit dem ersten Spielzeugdokument erreicht worden ist. 141% wurde die Warenproduktion steigen, 488 dann die Arbeitsproduktivität. Aber das waren ja keine richtigen Zahlen. Die hört sich zwar schön an, aber da sind ja viele Betriebe dazugekommen. Also es wurde sehr viel getan und auch die Arbeitsproduktivität und auch die Leistung wurde erheblich erhöht, aber die Zahlen 400%, das war ein bisschen zu hoch gegriffen. Im Bereich Holz und Puppenplüsch und Spielwaren und Puppenwaren und Kinderfahrzeuge hat das Kombinat den Wohlstand erreicht, aber nicht in anderen Sortimenten. Vor allem elektromechanische Spielwaren war der Rückstand größer geworden. Und so gipfelte das zweite Spielzeugdokument in 7 Punkte. Ich will die nicht alle aufzählen, darüber können wir uns unterhalten.
Ja.
Aber vor allen Dingen dann war das auch ein Forderungskatalog an die übliche Zulieferindustrie der DDR. Und das war damals schon absehbar, 1983, dass die Zulieferindustrie der DDR diese Aufgaben, die dort gewollt waren, nicht realisieren konnte. Mikroelektronische aktive Schaltkreise beispielsweise, viel Fernsteuerungen oder hochwertige Exportverpackungen. Das konnte die Zulieferindustrie nicht erfüllen, aber deshalb ist auch das zweite Spielzeugdokument meines Erachtens als VVS ausgegeben worden und ist auch nicht groß diskutiert worden. Weil dort drin teilweise unerfüllbare Forderungen an die Zulieferindustrie gestellt wurden. Buntmetalle, alles für die Modellbahnschienen, alles was dort gefordert worden ist, konnte einfach nicht erfüllt werden. So, das war eigentlich das, was ich hier ausführen wollte. Wenn es noch Fragen ist, möchte ich die gerne beantworten.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diesen schönen Vortrag. Danke. Ich bin ganz sicher, dass es Fragen geben wird, aber jetzt erstmal der Herr Professor Rösler, ne? Oder?
Ja, das ist natürlich ein wenig beachteter Zweig.
Ja.
Im DDR, schon zur DDR-Zeit, waren also die privaten, halbstaatlichen und so weiter immer als Ergänzung gesehen, aber die Hauptzweige. Es kommt natürlich uns wieder in diesem Fall hier nicht um Produktionsmittel, sondern eben um Konsumgüter handelt. Das wurde zwar generell, aber generell sehr wichtig genommen, auch unter Honecker dann, Name fiel hier ja einmal, aber galt nicht so als repräsentativ. Also für mich war sehr vieles sehr interessant, sehr neu, was hier gesagt wurde. Generell spielt die Entwicklung der 70er Jahre war eine generelle Verlangsamung und der Entwicklung in der Industrie insgesamt. Und hier wurde ja auch über Zulieferindustrie und so weiter gesagt, dass also der gesamte Rahmen nicht so stimmt. Es war nicht nur die Spielwarenindustrie, die Probleme hatte. Die Verschuldung der DDR, die ist seit den Anfängen unter Ulbricht seit 68, 69 gab, 2 Milliarden, das hat Honecker ihm, als er die Macht übernahm, das mächtig angestrichen und dann ging es aber in ein bisschen zweistellige Bereiche. Die hat natürlich für die Spielindustrie eine neue Situation ergeben, also der Export meine ich, der hier gemeint ist und stellte sich eben drauf, dass das ein Zweig war, wo mit verglichen geringeren Aufwendungen noch sicherer Export erreicht wurde. Insofern hat sie eine Aufwertung erfahren, nicht jetzt in der Wissenschaft oder in der Geschichte, sondern in der tatsächlichen Entwicklung. Rein theoretisch würde man sagen, mit der Kooperation, die ja mit dem Westen war, Sie haben ja zum Beispiel das hier erwähnt, hätte dieser Zweig natürlich ganz besonders günstige Bedingungen für eine Privatisierung gehabt, aus mehreren Gründen. Der eine war eben, Sie haben das angedeutet, Weltmarktfähigkeit in einem bedeutenden Teil der Produktion. Die zweite war, Belegschaft also war ja noch aus, konnte nicht noch an die private Entwicklung erinnern. Sie hatten die Betriebsdirektoren genannt, die ja aus vorher Eigentümer waren.
Königssee und, ja, und Blühe.
Die Frage, die zu beantworten war, warum ist das, warum ist davon nicht von diesen günstigen Voraussetzungen so wenig realisiert worden? Und die Antwort liegt dann nicht im Spielwaren und in der Industrie selber, liegt auch nicht im Bereich der Kader, also der Leute, die an schönen Stellen da waren, sondern sie liegt an der Treuhandanstalt selbst. An ihren Methoden. Zum Beispiel ist die Frage, die ich hier vielleicht noch hätte, eine der Methoden wäre eben Management Buyout. Ja, also wenn selbst der ehemalige Eigentümer Direktor war, liegt das so oft da an. Insgesamt hat die Treuhand aber diese Variante sozusagen nur notgedrungen gemacht, 2% aller Betriebe sind auf diesem Wege privatisiert worden. Mhm. Nicht? Und, also 93% durch 46% durch direkt privatisiert und 32% teilprivatisiert, was bedeutete, dass ein Teil rausgenommen wurde und privatisiert und der andere ging kaputt. Blieb übrig. Es ist also, liegt dann nicht an dem, was als DDR-Erbe im Sinne, jetzt im weitesten Sinne, von den Menschen, von den mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, von den Traditionen da war, sondern es liegt wirklich an der Treuhandanstalt. Und diesem ganz unspezifischen, nicht Rücksichtnahme auf, was sie da eigentlich für einen Zweig in diesem Falle zu privatisieren hatte, dass dort so viel kaputt ging. Insgesamt, wenn man vergleicht dieses Entwicklungsniveau vor der Privatisierung und nach und jetzt der Industrie insgesamt, das spielt natürlich auch andere Faktoren rein und das vergleicht mit Polen, Tschechien, dann Ungarn und so weiter, dann ergibt sich das der größte Verlust oder der größte Rückgang in der Ex-DDR. Warum? Zwei Gründe nicht. Also erstens hat man das, was bei uns Management Buyout ist, dort in viel größerem Maße durchgeführt. Und zweitens, wenn die Leute gar nicht natürlich auch teuer, galt sogar eine kurze Zeit mal in Tschechien als Vorbild und wurden auch entsprechende Unternehmen, entsprechende Konstruktionen geschaffen, dass die Leute, meine ich jetzt die Betroffenen in den Betrieben und so weiter, nicht mehr in diesem Zweig, sich so lange beschweren, bis die Regierung oder der Minister, der für diese Privatisierung zurücktreten muss, diese Chance hatten die Betriebe in der DDR nicht. Selbst das energische Widerstand, den es jetzt auf einer Betriebsebene gegeben hat, der sich jetzt auf 15 Jahre nicht. Erdbischofe oder also der Kali-Kumpel den Betrieb zu erhalten, nicht, hat letztlich keinerlei Wirkungen erzielt, was die Zielsetzung der Belegschaften betrifft. Und während das in Polen zum Beispiel muss da gehen, es hat zum Teil anderthalb Jahre gedauert, bis er den entsprechenden, der immer auf den Westen verwiesen hat, auf deutsche Privatisierung. Aber dann ging es doch weg, weil die Chefs wussten, dass sie bei den nächsten Wahlen spätestens dann nicht mehr in ihre Partei nicht mehr bekommen. Ja, bin auch bei der kleinen Anteil der Wählerschaft im den Osten an der Gesamtwählerschaft hatte, an dieser Minderheit, dieses Argument spielte überhaupt keine, konnte keine Rolle spielen und so ein Druck auf die Treue an sich zu ändern auch nicht.